damals. Geschichte und Geschichten aus dem Landkreis Böblingen. Längst vergangene Zeiten spannend und lebendig erzählt. Experten im Gespräch mit Hans-Jörg Jung und Hans-Jörg Zürn von der Sinnelfinger Zeitung Böblinger Zeitung.
Hallo Hans-Jörg.
Hallo Hans-Jörg.
Podcast-Zeit damals. Was haben wir denn heute für ein Thema?
Ja, das Thema ist heute eine uralte Heer- und Handelsstraße, die Via Reni, die auch durch den Kreis Böblingen führte. Und dazu haben wir den Arndt Rehn eingeladen, ein Uraltdorfer und nicht zuletzt Vorsitzender des Heimatgeschichtsvereins. Und dieser Verein hat sich eben mit der Via Reni sehr beschäftigt und hat Tafeln aufgestellt, um die Menschen darüber zu informieren.
Das klingt ja spannend. Dann lassen wir ihn zu Wort kommen.
So machen wir es. Hallo Herr Rehn. Heute haben wir Sie zu Gast zum Thema Via Reni. Das, kann man sich das ungefähr so vorstellen wie eine ehemalige hochmittelalterliche oder gar antike Autobahn, die wie die Europastraße 1, die den Süden Europas mit unserem Raum verband?
Eindeutige Antwort, ja. Es war tatsächlich so eine mittelalterliche Autobahn, allerdings ohne Verkehrsregeln. Wenn man rascht war, dann ist man halt in den nächsten Acker ausgewichen, sodass das Ding mit der Zeit auch immer breiter wurde. Und es war in der Tat eine der wichtigen Fernstraßen von Speyer bis nach Rom letztendlich.
Und jetzt frage ich mich, warum heißt die Via Reni, wenn die bei uns durchführt? Ich glaube, die kürzeste Distanz von unserem Raum zum Rhein sind knapp 100 Kilometer.
Ja, das ist richtig, aber weil eben die Rheinstädte so bedeutend waren und auch heute noch sind, hat die Straße den Namen Via Reni behalten. Sie heißt aber auch Königstraße oder Heerstraße.
Von wo, nach wo führt sie eigentlich im Landkreis? Wo war der Beginn, wo war das Ende?
Ja, also gehen wir mal von Nord nach Süd. Da ist dann Worms, Speyer zu nennen. Dann kommt unser Raum mit Beginn Pforzheim. Dann wohl an Leonberg vorbei. Dann nach Dagersheim. Dann Mauren. Dann Altdorf, ich versuche jetzt gerade Sie mitzunehmen auf der Landkarte, dann von Altdorf durch ein Schönbuch, und das haben wir da ja dann auch dokumentiert auf unseren Tafeln, nach Bebenhausen am Kloster vorbei. Da war sicher dann auch eine Raststation, dass die Leute auch mal vesperten. Und dann geht's weiter nach Lustenau und dann nach Reutlingen, dann über Ehingen, Holzelfingen nach Ulm. Und dann vermute ich, also von Ulm nach Augsburg. Und dann gibt's zwei Varianten, eigentlich wie heute, wie es weitergeht. Entweder dann die Linie über den Reschen, die Via Claudia Augusta runter, oder letztendlich dann die Via Raetia, das entspricht dem heutigen Brenner. Und so ging's dann voll nach Italien und dann Via Claudia Augusta, Via Raetia weiter, Via Emilia, dann Richtung Rom.
Es klingt ja so, als ob das damals eine ziemlich wichtige Verbindung gewesen wäre.
Absolut, es war eine sehr wichtige Verbindung. Und die, sage ich mal, die Via Raetia, die Brennerroute, hat sich durchgesetzt dann mit der Zeit, weil die 3 Tage kürzer war.
Jetzt reden Sie die ganze Zeit lateinisch. War denn das schon eine Römerstraße oder noch gar aus vorrömischer Zeit? Oder war das einfach das Klerikallatein, wo halt die gebildeten Menschen sprachen?
Ja, ich liebe Latein. Ich bin ja auch Lateinlehrer, nicht wahr? Klar. Aber es war in der Tat auch schon eine Römerstraße. Zumindest weite Teile davon. Und man sieht es sehr schön an der Weihersteige. Von Bebenhausen hoch zum Wiedenmannsdenkmal. Das ist auch eine interessante Tour im Schönbuch. Und da sieht man einfach auch noch typische Römerstraßenspuren. Ich bin das die Woche abgelaufen, extra nochmal. Und da ist also in der Tat auch schon eine Römerstraße gewesen. Das heißt, die haben das Rad auch nicht neu erfunden, sondern wenn eine Römerstraße da war, die günstig lief, dann wurde die auch im Mittelalter aufgenommen und benutzt. Und das beste Beispiel ist eben diese Weiherstraße, 450 Meter lang, noch erhalten im Urzustand, 13% Steigung. Das war natürlich schon brutal. Und es erinnert mich an den Allgulder Wahlweg, wo es hochgeht zum Dorf Tirol, der Ochsentodweg, der sieht genauso aus.
Wenn ich jetzt in Schönbuch gehe und diese Steige begehe, wo sind da die römischen Spuren? Woran erkenne ich dann, dass das von den Römern gebaut worden ist?
Also man sieht es einfach am Straßenaufbau, an den Pflastersteinen, die noch sichtbar sind. Das ist typisch römisch. Wie gesagt, auch im ganzen Römischen Reich trifft man noch solche Spuren an. Also mir ist dieser Ochsentodweg da zum Dorf Tirol sofort eingefallen. Und daran erkennt man es. Man sieht auch noch die Spurrillen der Wagen. Nicht so deutlich wie jetzt in Pompeji, aber immerhin, man sieht's. Und darin erkennt man also, dass das eine Römerstraße ist. Und die Route ist auch in alten römischen Quellen erwähnt.
Es gibt ja im Schönbuch sehr viele Hohlwege, wo sich teilweise in den Sandstein tief die Räder eingegraben haben. Angesichts dieser Zahl muss ich mir die Via Reni dann so vorstellen, dass es eine definierte Straße war, oder war es im Prinzip ein Transportraum, wo man den Weg des geringsten Widerstands gegangen ist? Also keine definierte Straße, sondern mehr mal hier, mal dort, je nach Jahreszeit, Jahreszeit oder auch in einer anderen Zeitabfolge?
Also es war eine definierte Straße. Das ist gesichert. Sie wird auch 1191 und 1193 in den Chroniken als solche erwähnt. Das ist schon mal ein sicherer Hinweis, wenn da eine Quelle zweimal gleich das bezeugt. Also insofern war es eine definierte Straße, die so verlief, wie ich es vorhin skizziert habe. Und es war aber chaotisch teilweise, weil eben bei Morast wurde halt nach links und rechts ausgewichen, und es gab auch dann eigentlich auch Knatsch mit den Flurbesitzern, wenn da ein Acker dann auf einmal zur Autobahn wurde. Aber so war es halt. Definiert und immer mal wieder auch nach links und rechts verschoben.
Wer hat denn diese Straße benutzt? War das früher? Die Römer, waren die mit ihren Legionen dann dort unterwegs, oder war es ein Handelsweg? Und wer hat sie später benutzt?
Also es war so, dass es die Römer benutzt haben, auf jeden Fall, bis die Alemannen dann die Römer praktisch aus unserem Gebiet hinausgeworfen haben. Das sieht man ja an den römischen Gutshöfen und auch an den Ablagen, die sie vor der Flucht noch schnell irgendwo versteckt haben. Das sieht man in Hechingenstein an dem Gutshof. Und das sieht man auch an der Tafel in Mauren oder am Waldrand von Mauren, wo auch solche Funde gemacht wurden. Also die Römer haben die Straße benutzt als Heerstraße, und dann vor allem Handelsreisende im Mittelalter und dieser König Otto der Erste, der angeblich auch diese Straße benutzt hat. Vielleicht stimmt die Sage auch, vielleicht stimmt sie auch nicht. Das Ganze ist etwas sagenumwoben. Aber auf jeden Fall war der wohl da auch unterwegs, und wir haben in Altdorf ihm auch eine Tafel gewidmet. Also alle möglichen Leute von Hinz und Kunz bis hin zum König.
Lassen Sie uns doch mal wissen, was wollte der König hier, König Otto hier auf der Via Reni?
Also der war auf der Durchreise nach Speyer und hat sich angeblich in Heimsheim mit seinem Sohn, der dann später Otto der Zweite wurde, getroffen, der auch unterwegs war. Und Heimsheim wurde also als Treffpunkt ausgemacht. Der kam wohl von Westen her, und der Otto von Süden. Und in Heimsheim haben sie sich dann getroffen. Und da gibt's dann auch die Legende, dass die Adelheid seine gute Gemahlin da in einen tiefen Schlaf versunken sei und dann geträumt habe, an einem Waldrand, ganz romantisch, da müsse also eine Siedlung entstehen. Und dann ist sie aufgewacht, und dann war klar, das kann also nur Mauren sein. Und es ist also so irgendwo dann auch die Gründungssage von Mauren geworden. Und als diese Adelheid erwachte und es dem Otto erzählt hat, dann war der ganz ganz außer sich und hat gesagt, ja, da muss man auf jeden Fall was machen und so. Wobei Mauren dann eigentlich urkundlich erst später erwähnt ist.
Aber Mauren spielte doch, wenn ich es recht weiß, auch eine gewisse Rolle als Pilgerort später.
Ja, da hatte Papst Urban 1363 einen Ablass gespendet für die Maurener Pelagiuskirche. Und dann gab es da dann diesen Pelagiusmarkt, der dann später volkstümlich Boleimarkt genannt wurde. Und das war also schon ein Highlight für die Menschen, denn damals, da kam man also in Mauren zusammen 3 Tage lang und hat da, ähnlich wie bei uns heute, natürlich klar, mit Verschiebungen, aber auch gefeiert und gehandelt und gekauft. Und das war also schon ein Mordsereignis, kann man sagen, in unserer heutigen Sprache, für Mauren, dieser Pelagius- bzw. Boleimarkt.
Mitten im Nirgendwo damals?
Ja, so ungefähr. Wobei Mauren mit diesem Ablass schon und mit dieser Marienstatue, die im Württembergischen Landesmuseum ist, die hat da schon eine gewisse große Rolle gespielt. Das ist ja auch heute noch eine sehr schöne Kirche. Und hatte da schon eine Art magischen Anziehungspunkt. Und natürlich, der Ablass hat bis zur Reformationszeit dann auch noch, leider, sage ich jetzt aus heutiger Sicht, dementsprechend gewirkt, so dass da schon was los war. Sowohl dann merkantil als auch theologisch.
Da wollte ich jetzt gerade noch mal drauf zurückkommen. Sie haben ja gesagt, es war ursprünglich eine Handelsstraße und ist wahrscheinlich so auch irgendwann mal entstanden. Ich finde es spannend, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich mit wertvollen Gütern durch den dunklen Schönbuch ziehe. Das muss ganz schön unheimlich gewesen sein. Und ich glaube, in damaliger Zeit war es ja auch nicht immer sicher, dass diese Handelszüge auch unbeschadet an ihr Ziel erreicht haben. Gibt es da Geschichten dazu aus dem Schönbuch?
Ja, es gibt Geschichten, dass also die höheren Herren, also wie jetzt zum Beispiel der Otto der Erste, die hatten immer einen Geleitzug bei sich. Immer. Also das gehörte dazu, um einfach da vor Räubern sicher zu sein. Der normale Händler, der musste einfach mit seinem Gottvertrauen durchkommen und hoffen, dass er nicht überfallen wird.
Das heißt also, so richtige Räuberpistolen gibt's nicht aus der Zeit. Und jetzt gehen wir aber dann nochmal ein Stück zurück. Die Römer, ich finde das ja so faszinierend, dass die Römer bei uns hier durch ein Schönbuch marschiert sind. Von wo nach wo? Was haben die dort gemacht in jener Zeit?
Ja gut, man muss dann eigentlich differenzieren. Die römische Expansion wurde natürlich durch die Varusschlacht im Teutoburger Wald dann neu nach Christus sehr unterbrochen und war dann letztendlich auch zu Ende. Und die Römer haben hier einfach teilweise das Land, man könnte sagen, ausgebeutet. Teilweise haben sie sich mit den Germanen arrangiert, man hat Handel getrieben, man hat versucht miteinander zu leben. Die römischen Gutshöfe, beste Beispiel ist in unserer Nähe Hechingenstein, bezeugen das, wie da einfach das Land von den Römern verwaltet wurde, dass die Bürger eben Abgaben geben mussten und die Römer aus der Provinz Germania da schon einiges rausgezogen haben. Also es war letztendlich schon auch ein Stück Imperialismus, was da passierte. Das Römische Reich hatte seine guten Seiten, aber auch seine Schattenseiten. Und man kann natürlich sagen, diese ganzen Eroberungen, auch vor allem die Eroberung von Gallien, war natürlich Imperialismus pur. Und aus heutiger Sicht, also eigentlich nicht nur eigentlich, sondern nicht zu billigen. Aber so war's halt. Und das ging ja dann bis ins 3. Jahrhundert und dann kam ja die plötzliche Flucht, weil nach und nach die Alemannen wieder die Freiheit eben für ihr Volk erkämpfen wollten und es dann auch geschafft haben und sich die Römer dann nach und nach zurückgezogen haben.
Aber im Hinterland des Limes war ja hier im heutigen Kreis Böblingen, soviel ich weiß, nichts Bedeutendes. Ich meine, weil im Schönbuch, weil Villa weist auf römischen Ursprung hin, in Mauren.
Die Muri, die Mauren.
Aber die größere Stadt war doch eigentlich wahrscheinlich erst Rottenburg. Und hier war dann eher Gutshöfe und kleine Flecken, wenn überhaupt.
Das ist richtig. Genau, Summa Locenum, Rottenburg war dieses Zentrum, ganz klar. Und dann gab es eben diese Villa Rusticae, auch in Altdorf eine. Dann gab es die verschiedenen Militärstationen, auch mit diesen Brennöfen, in der Schnapseiche zum Beispiel einer, den haben wir ja auch mit der Tafel gewürdigt. Und da habe ich als Kind 1967 mit dem berühmten Lehrer Peter Mommsen aus der Mommsen-Dynastie von den Historikern, der hat auch gesagt, ha, jetzt darf er mal butteln. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber ich verjährt. Und dann habe ich tatsächlich als Kind eine römische Scherbe rausgebuddelt an der Schnapseiche.
In der Schnapseiche.
1967, genau. Und da war also ein römischer Ziegelofen. Und in Altdorf hat man oberhalb der Tennisplätze, sei es mal ganz salopp, als da mal ein Riesenbaum beim Sturm umgefallen ist, auch Spuren vom römischen Ziegelofen gefunden. Das haben wir im Heimatmuseum dokumentiert. Das hat der Herr Münster, der leider verstorbene Archäologe von Holzgerlingen, auch wunderbar alles dokumentiert und uns zur Verfügung gestellt. Also da war auch was los. Und im Gebiet Stöckach, das ist Richtung Hildritzhausen, da war wohl eine Villa Rustica.
Sie haben es jetzt mehrfach schon erwähnt, es gibt Tafeln im Schönbuch und entlang dieser Straße. Nehmen Sie uns doch da nochmal vielleicht an die einzelnen Stationen mit. Und wie lang ist der gesamte Weg? Kann man das tatsächlich mal an einem Sonntag abwandern?
Ja, man kann es abwandern, man sollte aber zwei Pausen einlegen, sage ich mal. Also ich denke mal, in 3,5 Stunden schafft man es. Von der Weihersteige bis nach Mauren. Ah, sagen wir mal 4 Stunden. Das soll ja auch geil gehetzt sein. Ich bin es also die Woche nochmal abgelaufen. Extra. Und es ist also machbar. Es ist eine schöne Strecke. Wobei natürlich die Via Reni anders verlaufen ist, wie wir jetzt laufen. Also wir laufen aus Böblinger Sträßle, dann ins Altdorfer Sträßle, dann hoch zur Schnapseiche. Und wir sind miteinander, mit dem Vorstand vom Arbeitskreis Altdorfer Heimatgeschichte, diese Hohlwege abgelaufen. Teilweise durch die Kicht und also wirklich durch den Wald pur und durch diese Schneisen haben da auch Bild auch gemacht und die wollen wir noch in Mediathek, im Museum stellen. Also man kann Teile der Via Reni noch original ablaufen und die anderen Teile eben auf unseren heutigen modernen Wegen. Und ich möchte Sie da gerne mal mitnehmen. Also das beginnt an der Weihersteige, an dem Wildschweingehege da bei Bebenhausen. Und die haben wir mit reingenommen, weil das wirklich stimmt, dass da die Via Reni original verlief auf dieser alten Römerstraße. Das haben wir da dann dokumentiert, auch wie das so aussieht mit der Römerstraße. Und dann kommen wir zur Schnapseiche. Da ist das nächste Schild. Und die Schnapseiche war schon, wie der Name sagt, markanter Handelsplatz. Also unsere Bauern hier, Holzgerlingen, Weil, Aldorf und so weiter, die haben wohl Schnaps gehabt. Klar, von den Baumwiesen wie heute, Obst, Birnen und Äpfel, und haben das getauscht, wohl gegen Wein vom Neckartal mit den Bauern dort. Und deswegen war das ein markanter Platz, da die Schnapseiche. Deswegen haben wir da ein Schild gestellt. Und dann ist das nächste das sogenannte Endringer Tor. Das Endringer Tor bezeugt die Problematik der Bauern, wie sie sich gegen das Wild wehren mussten, mit so Schutzzäunen, wie sie auch keine Jagderlaubnis hatten, wie das den hohen Herren vorbehalten war. Also wir wollten mit diesen Tafeln auch immer Zeitgeschichte dokumentieren und da haben wir auf die Problematik der Bauern hingewiesen, dass es die nicht einfach hatten. Dann kommt das nächste Schild, das ist kurz oberhalb vor Altdorf am Rheinweg, der heute noch so heißt. Und da haben wir also den Kaiser Otto zu Ehren gebracht, dass also der da wohl vorbeigekommen ist. Was wohl auch stimmt, denn die nächste Station ist dann in Altdorf am Neuteuer Platz und da ist ein uralter Brunnen. Und da ist die Würm. Und die haben ja auch Wasser gebraucht. Müssen ja auch mal Pause machen. Und deswegen ist es sehr wahrscheinlich, dass die Rheinstraße an dem Punkt durch Altdorf ging, denn Wasser brauchte man und ein frischer Brunnen war immer gut und das ist ja heute noch als Uraldorfer Geschichte sichtbar, da am Neuteuer Platz, am Rathaus. Und da haben wir die Klostergemeinde Altdorf zur Sprache gebracht, also die Abhängigkeit von Bebenhausen, das Geben des Zehnten, auch gewisse einfach Ausbeutung der Bauern. Und da war ja früher auch vor dem Krieg die Zehnscheuer, die am 7. und 8. Oktober 1943 zerstört wurde, bombardiert wurde. Und das ist also dann diese Tafel. Und dann kommt eine ganz interessante Tafel am Ortsausgang Richtung Wasserturm. Da haben wir den Bauernkrieg von 1525 thematisiert und haben da festgehalten, dass wohl die Bauern zu dieser großen Bauernschlacht dann hier bei uns im Böblingen-Sindelfinger Raum da vorbeigezogen sind. Wir haben da auch Zitate aus den Artikeln der Bauernschaft hingeschrieben. Und wir machen jetzt auch eine Veranstaltung 2025, wo dann, so ist jedenfalls meine Intention, Schülerinnen und Schüler das heutige Grundgesetz vorlesen. Und wir vom Arbeitskreis Alter für Heimatgeschichte lesen die 12 Artikel der Bauernschaft in Schwaben vor. Und es ist hochinteressant, wie Gott sei Dank sehr viel Identität da ist und vor allem realisierte Identität von diesen 12 Artikeln der Bauernschaft in Schwaben und unserem heutigen Grundgesetz. Und das haben wir also 2025 vor, wenn da diese Gedenkveranstaltungen sind. Dann kommt also diese Tafel am Wasserturm und da sind wir weiter in die Geschichte zurückgegangen und da haben wir den Mensch als religiöses Wesen etwas beschrieben mit dieser Keltenstele, die da bei Holzgerlingen da am Nudelbad in der Ecke gefunden wurde.
Wollte ich gerade sagen, kriegen Sie da keinen Ärger mit den Holzgerlingen?
Nein, im Gegenteil. Wir haben eine gute Freundschaft mit den Holzgerlingen. Wir sind mit den Holzgerlingen Heimatfreunde die ganze Strecke mit Fahrrad abgefahren. Extra als Aktion, das war sehr, sehr schön und hat auch eine hohe Beteiligung gehabt. Und die Stadt Holzgerlingen hat 2 Tafeln finanziert. Also Hut ab, das funktioniert hervorragend, da bin ich sehr glücklich drüber. Und da ist also diese Keltenstele zur Ehre gebracht am Wasserturm. Und dann gehen wir runter ins Mauermer Tal, da fließt sich jetzt wieder der Kreis, da haben wir das mit dem Pelagius und mit dem Boleimarkt thematisiert und mit der Tafel dann am Waldrand in Mauren wieder die Römer zur Sprache gebracht, wie vorhin schon erwähnt. Das sind also die 12 Tafeln und die Intention, vor allem auch vom Vater dieser ganzen Sache, das ist der 2. Vorsitzende vom Arbeitskreis Alter Heimatgeschichte, der Herr Uli Jähle, der hatte, freilich hat er mit mir einen Mitstreiter gefunden, wir 2 passen auch sehr gut zusammen, wir haben auch die Intention gehabt, etwas einfach Geschichte transparent zu machen, durch diese Tafeln und auf jeder Tafel wieder irgendeinen wichtigen historischen Schwerpunkt zu setzen.
Gibt es denn sonst noch, also im weiteren Verlauf der Via Reni, solche Dokumentationen oder stehen wir hier im Kreis Böblingen alleine?
Ja, ich habe jetzt Kontakt bekommen mit den Heimatfreunden aus Friolzheim. Und da möchten wir jetzt die Kontakte weiterknüpfen. Es hat sich etwas zufällig ergeben. Als ich Aufsicht hatte im Heimatmuseum, kam da jemand aus der Gegend und haben wir in das Gespräch gekommen. Also wir versuchen jetzt in langsamen Schritten das bis Pforzheim unter Umständen zu rekonstruieren mit den Heimatgeschichtsfreunden dort und haben da jetzt also schon erste Kontakte aufgenommen. Ich habe auch Bilder von der Ecke, wie es da aussieht. Und Herr Jähle und ich haben das also auf dem Schirm, wie man neudeutsch sagt, dass wir da also weitermachen wollen.
Gibt es da dann auch noch sichtbare Zeitdokumente, also Pflastersteine oder, ja, oder Ähnliches?
Ja, ich habe die Woche dann von dem Herrn sehr freundlich ein paar Bilder bekommen als Anhang bei der Mail, also auch Hohlwege, auch so Pflastersteine, also ähnlich wie bei uns. Und ich habe mich dann sehr gefreut über die Mail und habe die Bilder dann auch natürlich gleich abgespeichert. Ja, also das ist so.
Vielleicht eine Frage, die eigentlich an den Anfang gehört, wie waren denn die Leute damals unterwegs? Wie muss ich mir den Verkehr auf der Straße vorstellen? Fußgänger, Schinderkarre, Reiter, Ochsengespanne, Pferdegespanne?
Ja, also fangen wir gerade beim Letzteren an, auf jeden Fall Pferdegespanne, vor allem für die reicheren Leute, die sich ein Pferd leisten konnten. Das war ja praktisch bis im 20. Jahrhundert so. Ich habe als Kind in Altdorf noch einen Bauer erlebt, der mit den Ochsen unterwegs war und kaum den Schulberg da in Altdorf hochkam und zum Rathaus hin, weil die Tiere fast nicht mehr konnten, wenn er beladen war. Also die Reicheren waren auf jeden Fall mit Pferden unterwegs und die Ärmeren dann eben mit Ochsen. Ja, es gab dann, glaube ich, wenig Pendlerverkehr zu Fuß, denn das waren dann schon einfach größere Entfernungen. Von Ortschaft zu Ortschaft wurden die Via Principalis, also die kleineren Straßen, benutzt und nicht diese großen Straßen wie die Via Reni. Also das waren Pferdegespanne und für die Ärmen, die waren halt dann mit Ochsen unterwegs. Und die ganz Armen haben halt dann mit eigener Kraft zu zweit oder dritt dann halt ihren Karren gezogen, je nachdem, wo sie die Handelsware abliefern wollten und wo sie hin wollten.
So schließt sich ja der Kreis, nicht nur in unserem Podcast, sondern auch in der Geschichte. Denn heute ist man doch mit dem Fahrrad unterwegs, mit dem Mountainbike oder zu Fuß. Genau. Die modernen Fortbewegungsmittel.
Genau, so ist es.
Wunderbar. Herr Rehn, ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne. Es war mir eine Freude.
Für uns auch. Vielen, vielen Dank.
Gut, ich danke.
Podcast BB. Ein Angebot von Röhm Medien.